Willkommen zum Ärztetag. Dem Ärztetag vor Ort heute, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute ganz prominent von der Bühne des 10. SPIFA-Fachärztetags. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und neben mir sitzt Dr. Dirk Heinrich, weitergebildeter Allgemeinarzt und niedergelassener HNO-Arzt und natürlich der Vorstandsvorsitzende des SPIFA. Hallo, Herr Dr. Heinrich.
Hallo, Herr Gerloff.
Und wir sind natürlich nicht allein, wenn wir hier auf der Bühne sitzen. Wir sitzen hier ganz in der Nähe von Bahnhof Zoo in Berlin beim Fachärztetag, der jetzt trotz vieler streikender Sicherheitsleute in Flughäfen, streikender Straßenbahnpiloten in irgendwelchen Städten, trotz anderer streikender Menschen heute und gestern hier stattgefunden hat, vor vollem Haus tatsächlich. Ja. Und der geht jetzt langsam zu Ende. Und es ist mir eine große Freude, hier die Ehre zu haben, zusammen mit Herrn Dr. Heinrich die Abschlussveranstaltung zu machen. Wir zeichnen das Gespräch auf. Im Nachgang wird es dann auf allen Podcast-Kanälen zu hören sein, als Ärztetag vor Ort der Ärztezeitung. Gut, Herr Dr. Heinrich, dann fangen wir gleich mal an. Es ist ja ein uraltes, ewig junges Thema. Das klang auch die ganze Zeit beim Fachärztetag ein bisschen an. Das Thema Hausarzt- und Facharztrivalität. Sie sind ja nun selber Wanderer zwischen den Welten. Ich habe es eben gesagt, Sie sind zugelassen, Sie sind HNO-Arzt, Sie sind aber auch weitergebildeter Allgemeinarzt. Sie sind als Vorsitzender des Virchow-Bundes zuständig für alle niedergelassenen Ärzte. Als SPIFA-Vorsitzender sind Sie zuständig für die Verbände, die Krankenhausärzte und Fachärzte vertreten. Und trotzdem ist mir aufgefallen, deswegen auch der Start mit diesem Thema. Es war in dem ganzen Programm des Fachärztetages jetzt über die zwei Tage kein einziger Vertreter der Pädiater oder der Hausärzte auf einem Podium. Es gab ein paar, die ich gesehen habe, die zugehört haben. Aber ist da irgendwas, sowas wie Funkstille im Moment? Es gibt ja durchaus Gründe dafür, da kommen wir auch noch gleich zu.
Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben ja mittlerweile wieder einen sehr, sehr guten Kontakt zum Hausärzteverband, auch zu den beiden Vorsitzenden des Hausärzteverbandes, zu Markus Bayer und Nicola Bullinger-Köpfert und auch zum Verband der Kinderärzte, zu Herrn Hubmann. Also es war keine Frage. Das hat sich auch deutlich verbessert in den letzten Jahren. Aber das Thema des SPIFA-Fachärztetages sind eben fachärztliche Themen, eher übergreifende Themen, wo ich jetzt einfach mal so keck sage, die Kinderärzte wahrscheinlich 90% unterschreiben würden und sogar auch die Hausärzte 90% unterschreiben würden, weil wir uns ja mittlerweile in einem Bereich befinden mit der Problematik im Gesundheitswesen, das weit weg ist von den fachspezifischen Problemen. Es sind sehr viele allgemeine Themen, Krankenhausreform, Ambulantisierung, Entbudgetierung, Notfalldienstreform, das sind ja alles Themen, die uns gemeinsam eigentlich verbinden. Da ist ja gar nichts Trennendes zwischen den Fachgruppen drin. Im Gegenteil, der Minister hat ja hat gestern ja auch angedeutet, was aus den jetzt ja endlich mal in Gang gekommenen Gesprächen zwischen dem SPIFA und auch dem Minister und seinem Ministerium sich andeutet, auch an Entbudgetierungstatbeständen für die Fachärzte. Da spielt auch die Überweisung vom Hausarzt dann eine Rolle. Das ist auch durchaus in Absprache mit dem Hausärzteverband kommuniziert und auch vorher besprochen worden. Wir waren ja auch gemeinsam beim Hausärztegipfel. Da war der SPIFA mit meiner Person ja auch ausdrücklich eingeladen und vertreten. Also da würde ich sagen, nee, zwischen Hausärztefachen gibt es weniger Probleme, als es sie früher gegeben hat.
Okay, also das Teile und Herrsche, was Lauterbach ja so ein bisschen tatsächlich auch betrieben hat. Du kriegst deine Budgetierung zu den Hausärzten und du, liebe Fachärzte, ihr müsst noch ein bisschen warten. Gibt kein Geld, falscher Anreiz vielleicht. Die qualitätsgestützte Überweisung könnte vielleicht dann kommen. Gleichzeitig aber gibt es ja auch jetzt gerade bei den Hausärzten ziemlich Feuer unterm Dach in Baden-Württemberg, weil da die Entbudgetierung eben gerade aufgehoben worden ist für das vierte Quartal. Da ist gerade jetzt im Moment, glaube ich, läuft da gerade so der Hausärztetag. Also Sie sagen, Hausärzte und Fachärzte lassen sich zurzeit nicht auseinander dividieren durch diese Politik.
Nein, lassen wir uns auch nicht. Der Hausarztverband ist genauso für die Entbudgetierung der Fachärzte, wie wir für die Entbudgetierung der Hausärzte sind. Das ist ja wie so ein Kartenhaus. Sie müssen aus so einem Kartenhaus einfach genügend Karten rausbrechen. Wir kennen Kartenhäuser, dann brechen sie irgendwann zusammen. Also ne, je mehr Teile entbudgetiert sind, umso unlogischer wird ja dieses unlogische Gebilde Budgetierung. Und das kann uns nur nutzen, wenn jetzt die Kinderärzte raus sind, die Hausärzte raus sind und dann sind noch die Überweisungen raus und dann ist noch die sozialen Brennpunkte raus. Ja, dann kann man auch am Ende nur noch sagen, da muss alles weg. Weil es wird ja immer schräger.
Ja, Sie haben ja auch noch die offene Sprechstunde.
Ja, die haben wir auch, aber dann hat ja
alles, SS-Termine.
Es ist alles nicht mehr, es ist ja keinem Menschen mehr zu erklären. Es versucht übrigens auch interessanterweise ja niemand mehr, die Budgetierung irgendwie inhaltlich zu begründen. Das ist so, weil man es nicht mehr kann. Ja. Das einzige Argument kommt noch, ja, die Entbudgetierung kostet Geld. Ja, surprise. Man könnte es aber auch umdrehen und könnte sagen, wir haben schon sehr viel Geld gespart. Also ich persönlich, ich habe es mal ausgerechnet, mit unserer Praxis, mit mehreren Partnern, habe durch die Budgetierung in meinem bisherigen Berufsleben Leistungen erbracht für über 2 Millionen Euro, die nicht bezahlt worden sind.
Ja, aber ich will trotzdem noch mal nachhaken beim Hausarzt-Facharzt-Thema. Wir sind ja mit unserer Printausgabe kommen wir vor allen Dingen zu den Allgemeinmedizinern und zu den Internisten. Und ab und zu kriegt man dann so Rückmeldungen. Und ein Beispiel ist, dieses Begriffspaar Hausarzt, Facharzt, da sagen dann manche Hausärzte, also die Nachwuchsmediziner, die sehen das dann, Hausarzt ist halt der Hausarzt, der Facharzt, der kennt sich aus, weil er ja Facharzt ist. Dabei ist ja eigentlich der Hausarzt auch schon längst Facharzt. Da spüre ich immer noch so ein bisschen, ja, die wunde Seele von dem einen und die breite Brust des Facharztes, ist das noch so?
Also jetzt reden wir ja von so der Gefühlswelt von Ärztinnen und Ärzten, die an irgendwelchen Begrifflichkeiten hängen. Ich habe es eigentlich immer so verstanden, dass die Hausärzte sehr stolz darauf sind, Hausärzte zu sein. Und die haben sich den Namen ja auch selbst gewählt. Man kann halt auch nicht beides sein. Also jetzt hat sich halt eingebürgert, dass die einen Hausärzte sind, die anderen Fachärzte. Da kann man sagen, weil man auch eine Urkunde hat. Also ich habe ja zwei, ne? Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Arzneimittelkunde. Kann man dann sagen, wir sind auch Fachärzte, aber das ist eben nicht die Begrifflichkeit, die sich übrigens ja auch im SGB V wiederfindet. Ja? Also das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Begriff wäre, den wir erfunden hätten. Das ist halt nun mal so, muss man dann auch irgendwann mal vielleicht auch sagen, muss man so anerkennen, dann kann man damit eigentlich auch wieder.
Und irgendwann geht man ja dann auch, kommt man dann wieder aufs liebe Geld. Gestern hat, glaube ich, einer gesagt, dass man emotional wird, wenn es ums Geld geht. Bin ich vielleicht ein bisschen der Advocatus Diaboli. Die Landarztquoten, die sind ein bisschen, wenn mir jemand sagt, ich habe vielleicht nicht so ein gutes Abitur, du kriegst aber einen Knebelvertrag, wenn du dich auf dem Land niederlässt, dann kriegst du einen Studienplatz, dann denke ich erstmal, oh, bin ich dann Arzt zweiter Klasse. Oder zweites Thema, Facharztpraxen, haben wir gestern von Herrn Zenig gehört, die verkaufen sich doch immer noch leichter als Hausarztpraxen. Und als drittes vielleicht, wenn man so die Förderung für Landarztpraxen sieht, da kriegt man ja schon eine ganz ordentliche Stange Geld, dann haben wir da mal eine Leserzuschrift bekommen, naja, mit 55.000 Euro Förderung für die Hausarztpraxis zur Niederlassung, das kriegt der Facharzt mit ein bisschen Privatanteil in einem Quartalsgewinn wieder raus. Wenn Sie sowas hören, was löst das in Ihnen aus?
Gar nichts mehr. Das löst bei mir gar nichts mehr aus, weil das sind ja sinnfreie Debatten. Da empfehle ich immer, wir sind ja wissenschaftlich ausgebildete Akademiker, den Blick in Statistiken, Einkommensstatistiken, Gewinnstatistiken, die gibt es bei der KBV, die gibt es beim Statistischen Bundesamt, kann man reingucken. Da sieht man, dass der Hausarzt heute absolut im Mittelfeld verdient und es viele Facharztgruppen gibt, die weniger verdienen, es gibt Facharztgruppen, die mehr verdienen. Also insofern ist diese Debatte doch irgendwie sinnfrei.
Gut, das ist ein eindeutiges Statement und dann kommen wir zum nächsten Themenkomplex und zwar das Thema Praxenkollaps. Sie haben es ja eben auch schon angedeutet in der Diskussion eben mit den Gesundheitspolitikern aus dem Bundestag. Das ist ja unvermeidlich, dass wir darauf zu sprechen kommen. Praxen in Not, Praxenkollaps. Letztes Jahr im Herbst hatten wir Aktionen. Wir hatten dann die Praxisschließungen zwischen den Jahren. Das haben wir auch intensiv begleitet, auch mit dem Ärztetag-Podcast. Seitdem ist ja die Situation in den Praxen unverändert. Wir haben sogar noch schwieriger geworden, die Kostensituation. Seit dem 1.3. gilt ein neuer Tarifvertrag. Auch nur für 10 Monate, dann kommt der nächste Schritt, das kann man ja schon absehen. Wobei dazwischen ist ja hoffentlich dann noch die Einigung im Bewertungsausschuss, wie das dann berücksichtigt werden kann, Gehaltssteigerungen der MFA. Jetzt vor diesem Hintergrund und dann diesem Hausarztgipfel im Januar, den haben Sie ja eben schon angesprochen, dann die Ankündigung des Ministers, was kommen soll, sein Auftritt gestern, weitere Aktionen. Planen Sie die im Moment schon oder wollen Sie erstmal abwarten, was da kommt?
Naja, also wir haben ja gesagt, auch vor den Protesten, dass zunächst mal Gespräche in Gang kommen müssen. Wir brauchen sozusagen den fachärztlichen Gipfel. Den hat es ja dann auch gegeben, auch wenn ich der Einzige war, der anwesend war mit dem Minister, aber es war auch ein Gipfel. Das war ja etwas, was wir erreichen wollten, dass der Minister und auch sein Haus die fachärztliche Problematik wahrnimmt und dann auch es zu Lösungsvorschlägen kommt. Das haben wir ja erreicht. Wir wissen jetzt noch nicht, was genau kommt. Da sind wir auch noch im Gespräch. Wir müssen auch gucken, dass das wirklich im Gesetz steht und dass es dann auch umgesetzt wird. Also es ist dann noch ein langer Weg, wie immer. Aber solange wir jetzt im Gespräch sind, ist es, glaube ich, einfach die gute Sitte, dass man in der Zeit keine bundesweiten Proteste ausruft. Dass einzelne Regionen, dass einzelne Ärztevereine weiter Protestmaßnahmen machen, ja. Kann ich verstehen und finde ich auch gut, weil die Unzufriedenheit, Sie haben es ja beschrieben, die Probleme sind ja noch nicht gelöst und die werden vielleicht auch nicht endgültig so gelöst, wie wir uns vorstellen, aber es ist ja immer ein Prozess. Im Moment befinden wir uns in einem Diskussions- und einem Auseinandersetzungsprozess mit der Politik. Sie haben es ja bei den Parlamentariern vorhin gehört, da ist die Frage Entbudgetierung eigentlich ja schon geklärt, die sind dafür, auch für fachärztliche Entbudgetierung. Keiner der drei hat gesagt, also jetzt mal die Ampelkoalitionäre nur mal genommen, keiner hat gesagt, wollen wir nicht. Also da sind wir ja schon ein deutliches Stück weitergekommen. Aber wie gesagt, natürlich müssen am Ende Taten folgen und am Ende wird man beurteilen, was tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn das nicht zu unserer Zufriedenheit ist, wird es auch mit Protesten weitergehen.
Kleiner Einschub, ist das Wort Ankündigung für Sie das Unwort des Jahres oder ein Kandidat zumindest dafür? Herr Sorge hat es ja eben gesagt mit seiner Webrecherche.
Also wir sind nicht die Opposition, aber ganz klar, es zählen für uns die Taten, Ankündigungen, davon können wir uns nichts kaufen. Also man muss schon zu Potte kommen und muss dann auch echte Gesetze machen, von denen wir was haben. Das ist schon die Voraussetzung. Ansonsten wird es weiter zu Protestmaßnahmen kommen müssen, weil die Kollegen sind eben unzufrieden und sie spüren, dass sie ihre Patientenversorgung nicht mehr so durchführen können, wie sie es eigentlich machen wollen. Und immer dann wird protestiert. Ja, das wird ja uns ja immer unterstellt. Wir würden auch nur unsere wahnsinnig hohen Einnahmen und Gewinne steigern wollen. Das ist Quatsch, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut. Wann waren Ärzteproteste? Wann wurde tatsächlich durch Ärzteschaft auf die Straße gegangen? Das waren immer die Punkte, wo die Geldschraube so angedreht wurde, dass man eben in der Praxis gemerkt hat, jetzt kannst du keine zeitnahen Termine mehr vergeben, jetzt musst du den Patienten Leistungen verweigern und das macht unzufrieden. Ja? Kein Arzt ist angetreten, um Patienten auf die lange Bank zu schieben. Also das macht uns unzufrieden und dann geht man auch auf die Straße. Also im Grunde gehen Ärzte sogar immer für ihre Patienten auf die Straße, wenn sie nämlich merken, dass die Versorgung nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Das ist auch in der Praxis ja schwer auszuhalten. Also wenn ihre MFAs da vorne sitzen und jedem, der anruft, sagen müssen, sie kriegen erst einen Termin in 3 Monaten, dann ist das der Beruf der MFA an der Stelle auch kein schöner mehr. Ja? Sie wollen ja nicht den Patienten ständig was verweigern müssen, ja? Auch wenn es dafür objektive Gründe gibt. Also das sind alles Dinge, die uns dann zu diesen Protesten bringen, aus gutem Grund, weil wir eben eine gute Patientenversorgung machen wollen. Und ich glaube, die Botschaft ist hier in der Politik, nicht zuletzt durch die Proteste zwischen Weihnachten und Neujahr, sehr deutlich angekommen. Sonst hätte der Minister nicht selber um ein Gespräch gebeten.
Wenn ich da noch einmal einhaken darf, wir hatten ja da diese abschreckenden Bilder von den Praxen in Not, die da ja doch sehr, sehr verwahrlost aussahen, als Resultat der Gesundheitspolitik, natürlich übersteigert dargestellt, das ist ja klar, aber gleichzeitig sieht man die Bemühungen von Investoren um Facharztpraxen, teilweise auch um Hausarztpraxen. Diese Bemühungen, die kommen ja nicht deswegen, weil die Verluste da so hoch sind, sondern weil da irgendwelche Menschen riechen, dass man da Gewinne machen kann. Deswegen ist das Bild ja auch nicht ganz einheitlich. Da gibt es dann immer wieder Möglichkeiten für die Politik, für die Leute, die Neiddebatten schüren wollen, zum Einhaken. Wie steht es denn eigentlich wirklich um die wirtschaftliche Situation?
Aber nur für Leute, die keinen richtigen Durchblick haben. Und das ist wahrscheinlich auch das große Problem dieser Investoren. Sie blicken es eigentlich nicht. Und ich prognostiziere mal, dass vieles jetzt gekauft wird, was sich hinterher als nicht wieder verkäuflich herausstellen wird. Wenn Sie mal gucken, was wird denn gekauft von Investoren, dann sind es häufig Praxen und Fachgebiete, in denen es extrabudgetäre Leistungen gibt, die man erbringen kann, in denen ambulant oder stationäre belegärztliche Operationen gemacht werden, die in attraktiven Gegenden liegen, da liegt doch der Schwerpunkt. Also ich habe noch keine MVZ-Kette in Privathand finden können, die versucht, Facharztpraxen in den sozialen Brennpunkten Deutschlands aufzukaufen. Das ist mir nicht bekannt. Ich habe auch noch nie ein Angebot bekommen. Also meine Praxis möchte bestimmt kein Investor kaufen.
Okay. Und dann nochmal die Nachfrage. Lockt man mit drastischen Bildern vom Niedergang der ambulanten Medizin Nachwuchs in die Praxen?
Also ich habe meinen Kindern immer alles erzählt. Die haben ja mal alles mitbekommen. Am Mittagstisch, ich bin ja mittags immer zu Hause gewesen. Ja, das ist ein großer Vorteil des niedergelassenen Daseins, dass man sein Mittagessen zu Hause einnehmen kann. Und meine Kinder sind trotzdem Ärzte geworden. Also das muss nicht abschrecken, weil der Beruf ja eben keiner ist, wo man primär ans Geld denkt, sondern es ist was anderes, was den Reiz des Berufes ausmacht. Und solange der Reiz da ist, wird es auch immer Nachwuchs geben. Und ich bin eben nicht dafür, den Nachwuchs zu beschwindeln und ihm irgendwas vorzugaukeln, was nicht da ist. Also wenn wir wirtschaftliche Probleme haben, dann haben wir sie. Und dann gehören sie auch kommuniziert an den Nachwuchs. Also das halte ich für ein Gebot der Fairness derjenigen, die jetzt Praxen haben. Denn der Nachwuchs muss wissen, worauf er sich einlässt. Und dafür kämpfen wir. Wir kämpfen ja dafür, dass sich es wieder verbessert und dass sich dann auch natürlich eine Nachfolge für die Kolleginnen und Kollegen wieder lohnt. Natürlich ist es auch jetzt attraktiv, niedergelassen zu sein. Es ist ja nicht so, dass wir schlecht verdienen, aber wir sehen eben die Tendenzen. Wir sehen die eingeschränkten Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel MFAs so gut zu bezahlen, wie die Krankenkassen ihre Sozialversicherungsfachangestellten bezahlen können. Wir sehen, was wir alles nicht machen können. Wir sehen, dass wir längere Zyklen haben, um Gerätschaften zu ersetzen, dass wir längere Zyklen haben, um Praxen zu renovieren. Also das sind ja Dinge, die wir sehen und das sind dann auch die Gründe, warum wir sagen, hier wird es langsam echt schwierig.
Ja, wir haben gestern ja auch gehört von einem Teilnehmer, der gesagt hat, er hätte eine orthopädische Einzelpraxis geführt, konservativ, und heutzutage könnte man das nicht mehr gründen, sowas. Höchstens mit hohem Privatanteil.
Ja, das ist so. Wenn Sie an Investitionen für Röntgengeräte und andere teure Geräte denken, die dann in solchen Praxen ja häufig dann doch vorhanden sein müssen, dann ist das eben extrem schwierig geworden. Mhm.
Dann kommen wir jetzt zum dritten Themenkomplex. Und zwar, es geht um den ökonomischen oder den medizinisch-ökonomischen Fußabdruck der Fachärzte in Deutschland. Nicht nur Praxen, sondern Fachärzte insgesamt in Deutschland. Wir haben jetzt über die wirtschaftliche Situation der Praxen oder der Ärzte insgesamt geredet. Wir haben heute den ganzen Facharzt-Ärztetag über Bürokratie, Budgets, Strukturwandel, neue Akteure in der Versorgung geredet. Und da schadet es ja tatsächlich nichts ab, vielleicht dann mal den Status quo zu erheben. Das haben Sie auch getan. Und wer mal in seine Taschen vom Kongress geguckt hat, der wird da auch schon die Broschüre gefunden haben. Der Spiefer hat nämlich Daten zusammengestellt, um eben diesen medizinisch-ökonomischen Fußabdruck der Gesundheitswirtschaft, auch darüber haben wir heute gesprochen, dass das eigentlich viel zu wenig beachtet wird. Also diesen medizinisch-ökonomischen Fußabdruck haben Sie erhoben oder die Daten dazu zusammengestellt. Und wir haben auch schon darüber berichtet in der Ärztezeitung, auch in der Tasche des Kongresses, kann man das nachlesen. Trotzdem vielleicht die Frage, hat ja nicht jeder gelesen, wahrscheinlich seit gestern, ist ja auch zum Teil spät geworden. Was wären für Sie die wichtigsten Thesen und Fakten aus diesem medizinisch-ökonomischen Fußabdruck? Was ist da Ihnen vielleicht am stärksten auch aufgefallen?
Ich will es mal ganz allgemein sagen, weil ich die Zahlen auch nicht auswendig gelernt habe. Nee. Es wird eben unterschätzt, wie viele Menschen im Gesundheitswesen insgesamt und wie viele Menschen im mittelbaren Bereich, also in der auch noch Gesundheitswirtschaft, die dann ja da dranhängt, arbeiten, wie viel Geld da eigentlich umgesetzt wird, wie viel Steuereinnahmen dadurch generiert werden. Auch im fachärztlichen Bereich, wie viele Fachärzte es gibt, wie viele medizinische Fachangestellte, Praxismitarbeiter wir haben, wie viele in den Krankenhäusern arbeiten. Das wird, glaube ich, komplett unterschätzt. Sie sehen dann heute Morgen, habe ich bei einem der sozialen Medien da mal so durchgescrollt und dann fiel mir dann auf, deutsche Bauwirtschaft hat einen Bautag oder irgendwas. Wer war da? Der Kanzler war da. Und dann stand dann ganz enorm, wir haben 2,2 Millionen Mitarbeiter. Da geht der Kanzler hin. Bauwirtschaft. Ich habe ihn noch nie auf dem Deutschen Ärztetag gesehen. Wir haben wesentlich mehr Mitarbeiter als die deutsche Bauwirtschaft und wir setzen auch deutlich mehr um als die deutsche Bauwirtschaft. Aber der Kanzler kommt nicht. Also das zeigt, dass da eine völlige Fehlwahrnehmung ist. Auch die deutsche Automobilindustrie, die mit regelmäßigen Kanzlergipfeln im Kanzleramt vorfährt mit ihren Autos und dann da hofiert wird, die haben weniger Beschäftigte als wir. Ja? Und beschäftigen dann aber vielleicht noch ihre Leute in China und im Ausland. Also da ist was, das ist schief. Ja, man nimmt uns nicht so wahr, wie wir eigentlich von unserem Gewicht her als Gesundheitswesen und als Gesundheitswirtschaft den Beitrag leisten für dieses Land.
Ja, jeder fünfte Euro ist es letztlich, nicht, der aus der Gesundheitswirtschaft kommt. Das ist natürlich nicht nur die medizinische Versorgung, sondern das sind dann mittelbare Effekte.
Ja, und wenn man sich überlegt, man budgetiert, wenn man sich mal ausrechnen würde, wie viel Geld aus dem gesamten Gesundheitswesen, aus der Gesundheitswirtschaft über Steuern und über wirtschaftliche Prozesse wieder zurückfließt an den Staat, dann würde man auch vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen.
Ja, ein Ziel, hatte ich den Eindruck, war auch eben zu zeigen, dass es nicht nur ein Kostenfaktor ist. Ich meine, die Beiträge, auch darüber haben wir heute gesprochen, die können natürlich nicht immer weiter steigen. Man muss dann über andere Wege nachdenken, diese Dinge zu finanzieren.
Ja, das ist ja auch so ein Postulat, können nicht immer weiter steigen. Das ist doch eine Bevormundung des Bürgers. Lassen wir doch die Bürger selber entscheiden, was sie für eine Gesundheitsversorgung haben wollen. Vielleicht möchten Sie ja gerne 2% mehr bezahlen und dafür das weiter haben, was Sie jetzt haben. Also das ist ja auch so ein Postulat, das irgendwie von der Wirtschaft kommt, weil natürlich immer ein Teil auch der Arbeitgeber dann ja bezahlen muss, also die Hälfte. Ja? Aber das ist ja noch längst nicht ausgemacht, dass der Bürger nicht eigentlich bereit wäre, für eine weiterhin sehr gute gesundheitliche Versorgung auch mehr zu bezahlen. Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Das ist einfach ein Postulat, das von Politikern kommt und das natürlich aus der Wirtschaft kommt, weil man sagt, die Lohnnebenkosten dürfen nicht steigen. Aber das ist für mich nicht ausgemacht. Und da muss man auch wirklich noch mal sehr drüber nachdenken, weil die Probleme, die wir sozusagen bis dato diskutiert haben, Krankenhausreform, Ambulanisierung, Entbudgetierung, all das ist ja nur das unmittelbar vor uns liegende. Das Fachkräfteproblem, das Nachwuchsproblem, das Problem des medizinischen Fortschritts und was kostet personalisierte Medizin in Zukunft, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten. Da kommen ja noch ganz andere Fragestellungen auf uns zu, um die sich jetzt Politik im Moment noch komplett drumherum drückt. Da werden wir noch sehr scharf in dieser Gesellschaft drüber nachdenken müssen, was wollen wir alles finanzieren, wer bezahlt das, wer bekommt das, weil das wird enorme Kosten auslösen, gerade die personalisierte Medizin. Das ist, und da muss man sich dann immer fragen, dann habe ich irgendeinen Checkpoint-Inhibitor, der kostet aber pro Jahr 30.000 Euro und bringt dann eine durchschnittliche Lebensverlängerung von 1,7 Monaten. Ja, wollen wir das bezahlen? Können wir uns das leisten? Oder ist das dann sozusagen in einem Bereich, wo wir sagen, schwierig. Und im Moment, und das ist eine philosophische Diskussion, weil im Moment haben wir noch diese philosophische Ansicht, es wird für jeden Einzelnen das Maximale getan. Also sie kriegen auch mit 100 noch eine neue Hüfte und. Ja? So. Da gibt es ja andere Länder, die machen das anders. Nehmen Sie Großbritannien, da haben sie die Qualis, dann wird eben gesagt, nur noch wenn so und so viel Pfund pro Jahr Lebensverlängerung und danach gibt es eben keine Hüfte mehr, gibt es nur noch einen Rollstuhl. Also ich sage nicht, dass ich das möchte, aber wir brauchen die Diskussion. Also wir können nicht das alles immer abwürgen und sagen, wir wollen nicht mehr Geld ausgeben, da muss halt gespart werden. Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Wir können gar nicht so viel sparen, was an Kosten noch auf uns zukommen wird. Und die Diskussion haben wir noch gar nicht richtig angefangen.
Ja, die Diskussion ist ja mal geführt worden in der Zeit, wo dann die Hartz-IV-Reformen kamen. Da gab es dann die 40% Deckelung. Das wurde ja praktisch Gott gegeben oder beziehungsweise Koalitionsgegeben. Und am Ende hat man aber nicht bedacht, dass dann durch die demografische Entwicklung das eigentliche Problem ja auch noch auf uns zukommt. Also wenn wir beide in Ruhestand sind, dann wird es ja erst richtig eng.
Ja klar, also jetzt fangen ja die geburtenstarken Jahrgänge an, in Rente zu gehen. Und das bedeutet bei den Patienten, wir haben einfach mehr Patienten, wir haben höheren medizinischen Bedarf. Gleichzeitig geht aber auch gehen die Babyboomer in der Ärzteschaft in Rente und stehen nicht mehr zur Verfügung. Das ist ja die Schere, die jetzt so auseinandergeht. Das ist im allgemeinmedizinischen Bereich im Moment noch dramatischer. Also wenn ich sehe, was in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg allein an Hausärzten in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen wird, dann ist alles, was ich hier höre von Politik, Pfeifen im Walde. Das ist Pfeifen im Walde.
Mhm. Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Dann kommen wir noch mal
zu einem anderen
Aspekt aus dem medizinisch-ökonomischen Fußabdruck, nämlich das ist ja dieser Erhalt der Selbstständigkeit. Das hat sich ja auch durch den ganzen Fachärztetag so ein bisschen durchgezogen. Das ist eins Ihrer großen Themen, dass Sie eben die Selbstständigkeit der Freiberufler, soweit das geht, erhalten wollen. Das ist ja verbunden mit gewissen Investitionen auch. Auch das haben Sie ja aufgeführt in dem medizinisch-ökonomischen Fußabdruck. Ist das auch ein bisschen das Problem für junge Leute, dass sie so viel Geld in die Hand nehmen müssen? Das sind ja 90.000 Euro im Jahr, glaube ich, die man so in die Praxis steckt über den Lebenszyklus einer Praxis. Das ist ja nicht wenig.
Naja, also indem man die Praxen finanziell in den letzten Jahren so ein bisschen trockener gelegt hat, hat man das Problem natürlich schon verschärft. Es wird heute von jeder finanzierenden Bank werden ganz andere Fragen gestellt, auch weil die Bankenregelungen natürlich sich geändert haben. Also als ich mich niedergelassen habe, da wurde man ja noch gefragt, wie viel Geld brauchen Sie denn? Wollen Sie nicht noch ein Auto kaufen? Können wir so ein bisschen mehr Kredit geben? Weil der Arzt, die Arztniederlassung galt als 100% sicheres, Null-Ausfallquote-Geschäft, das war für die Banken wunderbar. Das hat sich natürlich schon geändert, weil die Bankenregelungen sich einerseits geändert haben und weil natürlich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr so rosig sind, wie sie vielleicht mal waren. Insofern ist das auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen sicherlich ein größeres Thema, als es für unsere Generation vielleicht gewesen ist. Aber dennoch ist es nach wie vor so, dass Banken sehr gerne und sehr immer noch relativ leicht Praxen auch finanzieren, auch zu Recht. Weil natürlich schon noch gute Umsätze gemacht werden, sonst würde sich auch gar kein Investor interessieren. Aber die Standortfrage zum Beispiel ist heute eine ganz, ganz wichtige geworden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Praxen heute eben nicht nur von Kassenpatienten leben, sondern eben auch Privatpatienten brauchen, um wirtschaftlich gut zu überleben. Und das ist natürlich dann der Nachteil für die Ecken in unserem Land, wo es diese Privatpatienten nicht gibt. Mhm.
Dann möchte ich zwischendurch einen kleinen Einschub machen. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Also es steht das Saalmikrofon bereit. Also auch aus dem Chat beziehungsweise aus dem Livestream können gerne Fragen gestellt werden hier an uns beide. Die werden mir dann schriftlich weitergeleitet und dann wird Herr Heinrich sicherlich nicht zögern, auch von außen kommende Fragen zu beantworten.
Genau, und hier im Saal, glaube ich, auch mit Mikrofon möglich.
Und hier mit Mikrofon möglich, genau. Also wenn man möchte, bitte deutlich auf sich aufmerksam machen, ist nämlich nicht ganz einfach gegen die Scheinwerfer, die hier auf uns gerichtet sind. Zurzeit keine Fragen, dann würde ich jetzt zu dem Hauptkomplex kommen wollen, von der Analyse des Status quo zu den Erwartungen an die Politik. Der Auftritt des Ministers gestern hier, da gab es viele Ankündigungen, der Herr Knieps war sehr skeptisch. Das war ja, der ist nicht von dieser Welt, glaube ich, hatte er dann gesagt, der daran glaubt, dass das alles noch umgesetzt wird. Jetzt bis April vielleicht, 24. April, wenn ich mich richtig erinnere, ist der entscheidende Tag für die Kabinettssitzung. Wenn das alles da an dem Tag durchgenudelt werden soll, dann wird die Gesundheitswirtschaft sehr genau darauf, auf diese Kabinettssitzung gucken, nehme ich an. Machen wir das vielleicht mal an konkreten Punkten fest. Also die Erwartungen und das Zielbild an die Politik und das, was jetzt daraus geworden ist nach dem Kongress. Können Sie jetzt nach und nach gerne abarbeiten. Gut, kommen wir von der Entbudgetierung zuerst. Da gab es ja die Andeutungen des Ministers mit den speziellen Überweisungen. Ist das eine Perspektive für Sie? Sie haben es eben schon angesprochen.
Also wir haben ja im Rahmen der Proteste ganz klare Forderungen aufgestellt. Wir haben 3 Forderungen aufgestellt, wissend, dass eben eine komplette Entbudgetierung relativ unrealistisch ist, obwohl das unsere natürlich zugrunde liegende Hauptforderung bleibt, die gesamte Budgetierung aufzuheben für alle Ärztinnen und Ärzte, egal welche Fachrichtung sie haben. Das ist aber nicht realistisch, so als politisches Nahziel. Und deswegen haben wir 3 Positionen aufgebaut. Wir haben einmal gesagt, wir wollen eine Mindestauszahlungsquote in der Budgetierung von 90%. Das heißt, dass die EBM-Leistung mindestens mit 90% des Wertes ausgezahlt werden, weil das dann zumindest mal diese Unterschiede in Deutschland und auch die Unterschiede zwischen Fachgruppen auf ein vergleichbares Niveau bringen würde. Das ist einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Es ist eben keinem Menschen zu erklären, warum ein Facharzt in Thüringen 73% ausbezahlt bekommt, ein Facharzt in Hamburg 77%, aber ein Facharzt in, was weiß ich, in Baden-Württemberg oder in Bayern 90%. So, diese Unterschiede müssen einfach mal nivelliert werden, wenn man schon nicht die Budgetierung insgesamt aufheben möchte. Das ist die erste Forderung gewesen. Darüber denkt das Ministerium auch nach. Das wird geprüft, da wird geguckt, was kostet es und diese Dinge. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, okay, wenn ein Patient eine Überweisung in der Hand hat, also schon bei einem anderen Arzt war, der festgestellt hat, dass diese fachärztliche Untersuchung anschließend notwendig ist, dann kann diese fachärztliche Untersuchung, die da notwendig ist, nicht budgetiert sein. Weil das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Es ist ja festgestellt, dass es sein muss. Warum soll jetzt diese Untersuchung, die in Hamburg festgestellt worden, mit 73% ausgezahlt werden und weil sie in Baden-Württemberg festgestellt wurde, mit 90% ausgezahlt werden? Das ist völlig unlogisch. Also da ist ja gar keine, so haben wir gesagt, das muss dann komplett entbudgetiert werden. Und das Dritte war, dass wir gesagt haben, gerade das Thema hatten wir eben so ein bisschen mit den Privatpatienten, dass wir in den sozialen Brennpunkten unseres Landes oder da, wo auch Versorgung sehr schwierig ist, dass wir da sagen, da müssen auch die Fachärzte komplett entbudgetiert werden, damit wir auch in den Regionen, in denen es wirtschaftlich am schwierigsten ist für Ärztinnen und Ärzte, auch in Zukunft Nachwuchs bekommen können. Das waren die 3 Forderungen. Davon ist er hier auf dem Facharzttag auf 2 Forderungen ja auch eingegangen und hat gesagt, da würde was kommen, zumindest was die Überweisung anbelangt, die mit einer Terminvereinbarung dann kombiniert sein soll. Und er hat auch Sympathie ja bekundet für die Entbudgetierung von sozialen Brennpunkten. Insofern sind wir da im Gespräch. Wir sind auch im Gespräch eben natürlich auf der Arbeitsebene des BMG. Und da empfinde ich es durchaus so, dass man ernsthaft ja, an diesen Gesetzen arbeitet. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Entwürfe zu diesen Gesetzen, dass sie auch kommen werden. Also das Datum Kabinetts 24. April, das steht. Und ich gehe davon aus, dass diese Gesetze, das Versorgungsgesetz 1, dann bis dahin auch so weit fertig ist, dass diese Teile alle drin sind. Vielleicht sind die noch nicht alle im Referentenentwurf, das kann sein, dass da noch was nachkommt. Das ist ja auch ein übliches Verfahren, wenn man mit Teilen noch nicht so weit ist, dass das nochmal nachgeschoben wird. Am Ende müssen wir kurz vor der Kabinettssitzung schauen, ob dann in dem Referentenentwurf, der dann zum Kabinettsentwurf hier wird, ob der dann auch das alles enthält, was wir wollen. Und danach werden wir entscheiden, wie wir weiter reagieren.
Ja, also heute Morgen habe ich mal kurz den Atem angehalten, als die Frau Kappert-Gonta, also gestern hat ja der Minister gesagt, nächste Woche so ungefähr GVSG, Referentenentwurf, und Frau Kappert-Gonta hatte ja dann gesagt, es sei jetzt im Frühentwurf-Stadium.
Nee, in der Frühabstimmung, das heißt, dass der Entwurf jetzt schon im Kanzleramt liegt, dort geprüft wird und dass er bei den anderen Ministerien geprüft wird, das heißt das.
Ja, aber wann er dann da rauskommt, ist ja dann...
Also das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weiß ich nicht, aber... Die Planung ist so, ich habe den Eindruck, man arbeitet sehr ernsthaft dran und insofern bleibt mir auch nichts anderes übrig, als jetzt abzuwarten, aber ja. So ist der Stand der Dinge.
So ist es. Auch in diesem Gesetzentwurf, wenn er denn kommt, soll ja stehen, etwas, was der Minister eigentlich der Selbstverwaltung aus der Hand genommen hat, weil das auch vielleicht von den Berufsverbänden an ihn herangetragen worden ist, nämlich so eine Art EBM-Reform. Das wäre ja eigentlich Aufgabe der Selbstverwaltung. dass neue Pauschalen für die Hausärzte kommen sollen, dass es auch diese Jahreskontakt vielleicht nur noch nötig ist bei gut eingestellten chronisch Kranken. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da mischt sich die Politik in Dinge ein, also richtig in das Hoheitsgebiet der Selbstverwaltung. Warum ist eigentlich von der Selbstverwaltung nicht vor Jahren schon ein Weg von dem Quartalsdenken angestoßen worden? Das wurde ja nicht mal diskutiert, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wie kommt das eigentlich? Und dann kommt, dann wartet die Selbstverwaltung darauf, dass die Politik handelt.
So ist es, glaube ich, nicht. Also in der Selbstverwaltung muss es ja von irgendeinem angestoßen worden. Es hat halt keiner angestoßen. Mhm. Mir ist auch nicht bekannt, dass das Thema von irgendjemand in irgendeiner Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ja für den EBM zuständig sind, angestoßen worden wäre in letzter Zeit.
Mhm. Ja, es gab dennoch, ja auch vom Sachverständigenrat gab es ja die Vorlage.
Ja, aber dennoch ist es ja am 9.1. zu diesem hausärztlichen Gipfel gekommen. Und da sind diese Vorschläge gemacht worden. Und ich glaube auch nicht, dass das Ministerium die erfunden hat. Also die kommen, glaube ich, dann auch von einem Verband, der da auch eingeladen war. Ja. Das ist jedenfalls relativ offensichtlich, dass der Hausarztverband das so möchte. Das hat er dann über das Ministerium gemacht. Das kann man tun als Verband, aber daraus kann man jetzt keinen Vorwurf an die Selbstverwaltung konstruieren. Also wenn ich den Vorschlag da nicht mache und den dann da mache und lasse es mir gesetzlich machen, kann man tun. Das ist ja ich würde schon sagen, es ist eine Unsitte geworden, dass man nach dem Gesetzgeber ruft, wenn man in der Selbstverwaltung nicht klarkommt. Das halte ich auch für, jetzt unabhängig von dem konkreten Fall insgesamt, für keine gute Idee.
Die Selbstverwaltung?
Weil das schwächt Selbstverwaltung. Im Grunde schwächt das ja immer Selbstverwaltung und Politik nimmt dann die Selbstverwaltung als nicht handlungsfähig wahr. Mhm. Genauso schlecht war es aus meiner Sicht, dass die große gemeinsame Selbstverwaltung aus KBV, GKV-Spitzenverband und DKG sich nicht bei der Ambulantisierung und bei den Hybrid-DRGs einigen konnten. Ja? Das ist ein Fehler. Aber dann, auch wenn es dann vielleicht ein von allen schlecht empfundener Kompromiss gewesen wäre, ein von allen schlecht empfundener Kompromiss ist wahrscheinlich dann auch der richtige, dann ist es immer noch besser, als wenn ich die Politik das machen lasse. Denn was wir jetzt gekriegt haben, von der Politik, weil die es ja nicht können. Das Ministerium kann sowas nicht machen. Das geben die auch offen zu. Das ist kein Verein, der Leistungen berechnen kann. Da beauftragen die dann irgendjemand, der macht es dann auch schlecht und recht. Und dann können die natürlich auch nicht tausende von Prozeduren durch kajolen. Also was kommt da raus? Da kommen dann so 10 Leistungen raus, die dann wie so eine Amöbe sich 2 Zentimeter vor, 2 Zentimeter, einen halben Zentimeter zurück dahin bewegen. Das nennt man dann Ambulantisierung. Also das, was wir jetzt ja mit Hybrid-DRGs bekommen haben, ist ja eigentlich so gut wie nichts. Ja? Und das ist ein riesengroßer Fehler, weil wir gleichzeitig eine Krankenhausreform machen wollen. Und das muss Hand in Hand gehen. Ich kann doch nicht jetzt scheibchenweise ambulantisieren, jedes halbe Jahr mache ich nochmal 10 Leistungen. Bei 5.000, die wir brauchen, sind wir dann in, ich kann es gar nicht so rechnen, sind wir 10 Jahren dann fertig damit. Und jedes Mal beeinflusst das ja die Zusammensetzung eines Krankenhauses. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, wir machen jetzt eine Krankenhausreform und in 2 Jahren ambulantisiere ich dann die HNO, dann weiß ich aber, dass mir wahrscheinlich 20% oder 30% meiner HNO-Abteilung über die Wupper gehen werden, weil das ist der Anteil an Ambulantisierung. Dann muss ich aber dort, wo ich dann mir die HNO-Abteilung fehlt, möglicherweise alles neu konstruieren, weil die eigentlich zum Konzept des Hauses gehört. Und da brauche ich die HNO für ein Kopfklinikum. Also habe ich da kein Kopfklinikum mehr, dann muss ich das da machen. Da fange ich da von vorne wieder an. Also es ist ein Irrglaube. Also man kann nicht Dinge, die miteinander verzahnt sind, auseinanderreißen. Genau das Gleiche gilt ja für die Notfallreform. Wenn ich eine Notfallreform mache, die ja einen Einfluss haben wird auf Belegungszahlen, und wenn ich INZs habe, wird ja auch nicht jedes Krankenhaus in Deutschland ein INZ haben. Auch das ist ja dann punktuell und verändert die Landschaft. Und das muss Hand in Hand gehen. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich eigentlich eine Krankenhausreform, die von vornherein wieder dysfunktional sein wird und dann logischerweise zu Fehlinvestitionen führen werden, die wir dann auch noch aus einem völlig neuen Transformationsfonds bezahlen wollen, wo wir in den Gesundheitsfonds reingreifen, wo Geld drin ist, was da gar nichts zu suchen hat. Weil das ist ja die Finanzierung von Krankenhäusern und von Strukturveränderungen im Krankenhaus, ist Ländersache. Müssen die Länder bezahlen und nicht der Gesundheitsfonds. Wenn man da reingreift, dann muss man aber auch die Strukturveränderungen, die es im ambulanten Bereich notwendigerweise nach einer Krankenhausreform geben wird, auch aus dem Topf da bezahlen. Kann nicht sagen, das müssen jetzt die niedergelassenen Ärzte wieder selbst bezahlen. Also da ist man völlig unlogisch unterwegs und da muss man sich klar machen und muss man sauber werden und sagen, das ordnen wir mal so, wie sich das gehört. Das ist also das, was da sich andeutet, ist Murks. Aus meiner Sicht wird das Murks.
Einfach diese schrittweise Umsetzung.
Das nicht ineinandergreifen von drei verschiedenen Sachen, ja, die ich zusammen habe, das ist Murks. Und eine Finanzierung, die in den falschen Topf reingreift, wo ich auch ja verschiedene Sektoren habe, die Transformationskosten haben werden. Da kann ich sagen, bei dem einen gebe ich 50 Milliarden Transformationskosten. Wunderbar, dann können die das alles machen. Da rieche ich ja schon als niedergelassener Arzt jetzt den Braten. Nämlich, dass man eigentlich dann möchte, dass die gesamte Ambulantisierung, die da stattfindet, dann im Krankenhaus bleibt. Also dass es wieder, wie wir das ja jetzt schon oft erlebt haben, zu einer einseitigen Öffnung der Krankenhäuser kommt und der niedergelassene Arzt benachteiligt wird. Das kann man ja auch wollen, dann muss man das aber auch dazu sagen, dann kann man aber auch gleich darauf einrichten, dass wir jetzt ab so einem Zeitpunkt mit einem absoluten Niedergang von niedergelassenen Praxen rechnen müssen. Weil dann mache ich sie wirklich unattraktiv. Also wenn ich jetzt einen großen Anteil Ambulantisierung habe, und ich stopfe das alles wieder und lasse das alles im Krankenhaus, dann mache ich Niederlassung unattraktiv. Weil natürlich möchte ein niedergelassener Arzt, der hochqualitativ ausgebildet worden ist im Krankenhaus, weitergebildet worden ist, möglichst viel seines Wissens und seines Könnens auch in der niedergelassenen Praxis umsetzen können. Und das ist natürlich jetzt eine Chance, auch Kolleginnen und Kollegen für die niedergelassene Praxis zu gewinnen, wenn ich eine Ambulantisierungswelle habe, die attraktive Leistungen auch, nicht nur, aber auch für den niedergelassenen Arzt öffnen. Dann kann ich eben, in meinem Fach zum Beispiel, eben weiter operieren und kann weiter hochwertige Operationen als niedergelassener Arzt erbringen. Wenn ich das mir abschneide, dann mache ich den niedergelassenen Arzt, HNO-Arzt, unattraktiv. Und man muss sich wieder nicht wundern, wenn er dann irgendwann nicht mehr existiert. Also das ist auch kein kluges Verfahren. Zumal natürlich auch wir in Zukunft es uns gar nicht mehr leisten werden können, Wissen zu verlieren. Also jedes Mal ist ja jedes Mal so, wenn Sie bleiben Sie mal beim Beispiel HNO, wenn Sie einen leitenden Oberarzt haben, der aus vielleicht privaten Gründen und weil er die Dienste leitet, sagt, ich lasse mich jetzt nieder. Und Sie ihm nicht die Möglichkeit geben, in einem konservativ-operativen Fach wie der Hals-, Nasen- und Ohrenkunde zu operieren, verlieren wir das Wissen dieses Menschen im operativen Bereich für die Allgemeinheit. Das ist weg, wenn er das nicht mehr ausüben kann. Also ich muss Möglichkeiten schaffen, weil wir werden in einer Situation, wo wir Ärztemangel haben, können wir es uns doch nicht leisten, dass wir hochqualitativ weitergebildete Kolleginnen und Kollegen haben, die nur aus Systemgründen einen Teil ihres Wissens nicht mehr an die Patientin, an den Patienten ranbringen können. Das ist ein Verlust, den können wir uns schlicht nicht mehr erlauben.
Ja, Herr Dr. Weinhardt hat es ja gestern auch erzählt, dass er verschiedenste Funktionen oder verschiedenste Stellungen hatte als Belegarzt, als Teilzeit-Krankenhausarzt, glaube ich. Genau.
Ja, das ist ja das Thema 299a, weil irgendwelche Zettel von irgendeiner Pharmafirma mal falsch ausgefüllt worden sind oder weil sie da Leute bestochen haben, hat man dann ja das Kind, wie das in Deutschland ja so üblich ist, wir machen dann immer die 150-prozentige Lösung, schütten wir das Kind mal wieder mit dem Bade aus, haben wir dann als alles unter Straftat ihr Korruptionsverdacht gestellt und damit haben wir alle sinnvollen Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern unter den Generalverdacht der Korruption gestellt. Was für ein Irrsinn. Und diesen Irrsinn müssen wir auch beenden. Das ist ja unsere Forderung. Wir brauchen einen Status, der im SGB V steht für einen niedergelassenen Arzt, der an einem Krankenhaus, an einer Hauptabteilung eines Krankenhauses Leistungen erbringt, die das Krankenhaus abrechnet. Und dieser Status muss ihm genehmigen, in dieser Funktion niedergelassener Arzt zu bleiben und trotzdem vom Krankenhaus für diese Leistungen adäquat vergütet zu werden. Diesen Status brauchen wir, damit wir diese Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern und Hauptabteilungen wieder hinkriegen. Und das werden wir in einer Situation, wo wir ambulantisieren, immer mehr brauchen. Es ist ja gar nicht sinnvoll. Wir wollen ja auch als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gar nicht immer das das OP-Zentrum auf der anderen Straßenseite vom Krankenhaus gründen. Das ist doch Quatsch. Wir haben Krankenhäuser, die vielleicht nicht mehr alle Fachabteilungen in der Größe haben werden, wie sie heute existieren, weil eben großer Teil ambulante Leistungen aus bisherigen stationären Leistungen werden. Dann hat die Abteilung eben verliert einen Teil ihrer Betten. Aber wenn sie dann niedergelassene Ärzte reinnehmen, die dann da die Operationen, die vorher stationär waren, durchführen können oder dann ehemaliger Oberarzt sich dann niederlässt und dann wieder sozusagen da operiert. Das sind doch die Kooperationen, die wir haben wollen. Ja. Und die müssen wir eben regelungstechnisch ermöglichen. Dafür brauchen wir diesen Status, damit Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte eng zusammenarbeiten können. Und das kann dann auch im Krankenhaus stattfinden, aber bitte nicht eben in der Vorstellung, dass dann immer wieder jeder wieder angestellt sein muss am Krankenhaus. Das ist eine bürokratische Denkweise, die auch unserem Empfinden als selbstständige Ärzte und als Freiberufler widerspricht. Wir wollen ja eigentlich, dass mehr Freiberuflichkeit im Krankenhaus herrscht, weil das ist der beste Schutz vor Fremdeinflüssen, die dann wieder Patienten schädigen können.
Ist das dann der Belegarzt im neuen Gewand, kann man das so sagen? Oder ist so, das nochmal was anderes?
Nee, das kann man schon vielleicht so titulieren, weil der bisherige, also muss ja, wenn man ja mal genau drüber nachdenkt, wird es ja eher so sein, dass der bisherige, also das Leistungsspektrum des bisherigen Belegarztes ist in aller Regel, sind das Operationen mittleren bis einfachen, schwere Grades, da gibt es Ausnahmen, aber von der Menge der Eingriffe her ist das eher, und diese Eingriffe sind eigentlich genau die, die ambulantisiert werden. Mhm. Das heißt, der Belegarzt mit seinem bisherigen Spektrum wird einen Großteil seiner bisherigen Leistungen dann ambulant erbringen. Bleibt also nicht mehr so viel übrig für den stationären Bereich. Das heißt, dass der Belegarzt neu ist eben genau das, was ich jetzt eben beschrieben habe, ist ein Arzt, der häufig in Kooperation mit einem Krankenhaus seine gesamten ambulanten Operationen und einige stationäre wahrscheinlich erbringen kann. Ob das jetzt in einem Krankenhaus ist oder in einem separaten Setting, ist eigentlich dabei egal. Aber wir brauchen für die Kooperationsgeschichte auf jeden Fall diese Statusdefinition.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass das dann auch in der Klinikreform eventuell mit berücksichtigt werden könnte?
Die Hoffnung habe ich ja immer. Ich bin ja ein positiver Mensch, denke immer, dass das Glas halb voll ist.
Apropos.
Wir haben es jedem vorgetragen. Also hinterher kann niemand sagen, wenn es nicht funktioniert, hätte es nicht gewusst. Das haben wir Landesgesundheitsministern vorgetragen, das haben wir dem Bundesminister vorgetragen, das haben wir den Abgeordneten vorgetragen. Alle wissen es.
Ja. Dann kommen wir nochmal zum Thema Ambulantisierung mit den dreiseitigen Verhandlungen. Wir sind ja gerade wieder mittendrin, oder? Bis Ende März ist ja die nächste Stufe, die da kommen soll. Mit vielleicht, das war ja dann im ersten Entwurf zur Hybrid-DRG-Verordnung, da waren ja dann schon so ein bisschen in Aussicht gestellt, 65 weitere Hybrid-DRG. Glauben Sie, dass die Selbstverwaltung sich dieses Mal einigen wird oder ist das wieder so zu erwarten, dass das dann wieder in Richtung Minister geht?
Ja, das sind ja jetzt so Kaffeesatzleserei. ob die sich am Riemen reißen, es war ja irgendwie so sehr, sehr Totalblockade beim letzten Mal. Ne? Also der GKV-Spitzband wollte eigentlich nicht wirklich und die DKG wollte schon gar nicht und so. Ob die das jetzt aufgeben, habe ich meine Zweifel.
Also Sie?
Ich hoffe es natürlich, weil eine Ersatzvornahme vom Ministerium ist eigentlich keine gute Alternative. Ne?
Die kommt dann vielleicht kommt wieder zu Weihnachten oder
so? Nein, die kommt dann. Ich glaube, sie kommt dann auch anders. Also dann können sich die Blockierer warm anziehen.
Gut, dann kommen wir vielleicht noch mal zu einem anderen Thema. Wir haben jetzt die Klinik- und Notfallreform natürlich nur gestreift, aber das ist ja heute und gestern auch schon größer besprochen worden. Aber das Thema Entbürokratisierung, da ist ja eigentlich auch die Hoffnung, dass da irgendwann mal so ein Gesetzentwurf kommt, nicht? Das wurde ja eigentlich relativ konkret auch schon genannt in den Ankündigungen. Was erhoffen Sie sich da tatsächlich?
Naja, ich glaube, die verschiedenen Fachgruppen haben da ja auch Vorschläge gemacht und was sie besonders stört und wo man es vereinfachen könnte, das ist sicherlich gut, wenn das kommt. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, diese Entbürokratisierung ist immer so ein, also für mich ist es nach wie vor ein Nebenkriegsschauplatz, auf den man sich gerne stürzt, wenn in der Hauptsache nichts passiert. Dann kommt man mit der Bürokratisierung. Wir brauchen in den anderen bereits genannten Bereichen diese Lösungen. Die Entbürokratisierung ist, wenn das andere nicht kommt, nichts, was einen jungen Kollegen in die Niederlassung bringt, nichts, was uns alle hier vom Hocker reißt.
Okay.
Ja, und Ja, soll man machen, ist auch gut so. Die Regresse, da bin ich sehr dafür. Das ist ja etwas, was wirklich nervt. Wir brauchen die Bagatellgrenzen, die müssen auch hoch genug sein, weil das nervt wirklich. Und das ist ja etwas, was, auch wenn es objektiv vielleicht gar nicht so häufig zu Regressen kommt, aber was einfach in dem emotionalen Empfinden von des Nachwuchses sehr stört. Und da muss man das auch beseitigen. Das hat auch, kostet viel Geld in der Abwicklung, bringt aber letztlich unterm Strich fast nichts. Also da muss man wirklich Bagatellgrenzen einführen. Da bin ich sehr dafür. Ich bin auch für die Entbürokratisierung, gar keine Frage, an jeder Stelle, wo es nur irgendwie geht. Aber ich warne davor zu glauben, dass das die Lösung für irgendetwas wäre. Mhm. Wir brauchen die anderen Lösungen. Das ist mit weniger Zetteln nicht getan. Ich habe meine Praxis ziemlich entbürokratisiert. Also das kann man auch selber machen. Also wir schmeißen grundsätzlich Anfragen von Krankenkassen weg. Alle.
Ja.
Alle. Wir beantworten die Nachfragen. Damit haben wir den Arbeitsaufwand in unserer Praxis um 85% reduziert.
Um 85%?
Weil auf 85% der Anfragen von Krankenkassen keine Nachfragen kommen. Weil sich das dann bis dahin von selbst erledigt hat oder so uninteressant ist, dass die Abteilung es gar nicht wissen will. Also da sieht man dann, wie irre Bürokratie manchmal ist. Ja? Ja. Das sind häufige Anfragen, hängt diese AU mit der AU zusammen? Also hängt Nebenhöhlenentzündung mit Sinusitis zusammen? Solche Fragen kriegen wir ja von Krankenkassen. Ja. Da sind ja wahrscheinlich im Rahmen der Digitalisierung sämtliche Wörterbücher weggeworfen worden. Und deshalb weiß man auch nicht mehr, dass das die Übersetzung von Sinusitis ist. Ich karikiere.
Aber das ist jetzt ein Extremfall, oder?
Das ist ein Extremfall, den ich aber durchaus mehrfach erlebt habe. Also es ist ein realer Fall, nicht erfunden. Ja, solche Anfragen kriegen Sie. Und da, das habe ich bei der Bundeswehr schon gelernt, mit dem rechten Ellenbogen immer in die Ablage rund, hieß es bei uns, weg. Und nur noch die Nachfragen beantworten. Das ist einfach nur, karikiert das natürlich so ein bisschen, ist mir ja klar. Aber das zeigt Ihnen, wie irre manchmal die Bürokratie in Deutschland wirklich ist.
Gut, da trägt ja die KV-Bürokratie auch ein bisschen was dazu bei. Wenn ich jetzt mal, da ging es jetzt gerade ja auch in Baden-Württemberg darum, so ein HVM, wenn man sich den mal durchliest. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden.
Das ist ja der Sinn der Sache.
Da hört man es. Also
nein, das ist eben sehr, nein, also HVMs, das hat mit Bürokratie nicht so viel, also
ja, schon.
Muss man die KV in den Schutz nehmen. Die KV handeln zunächst einmal aufgrund bestehender Gesetze. Also ich habe ja 10 Jahre, war ich ja Vorsitzender der Vertreterversammlung einer KV und habe das ja jede Woche in der Vorstandssitzung dann live und in Farbe miterleben dürfen, wie das dann so ist. Da kommen Gesetze und die müssen umgesetzt werden. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die kann nicht einfach machen, was sie will. Nee. Also wird das umgesetzt. Natürlich ist immer die Frage, wie wird das umgesetzt? Deswegen sind VV-Vorsitzenden auch so wichtig, damit die sagen können, Leute, so können das nicht machen, das macht uns alle wahnsinnig, macht das mal irgendwie einfacher. Da gibt es sicherlich auch interne Bürokratie, die dann da so erfunden wird. Aber ganz viel von dem, was KV macht, ist einfach Umsetzen von Gesetzen. Also das Problem der Bürokratie liegt eher in der Gesetzgebung und in der Komplexität der verschiedensten Regelungen, die ineinander greifen. Und wenn Sie sich alleine überlegen, dass in einer Stadt wie Hamburg mit ungefähr 3.500 niedergelassenen Fachärzten, wir im Jahr 2.000 Statuswechsel haben. Ja, 2.000 Statuswechsel. Leute, die aufhören, anfangen, der macht plötzlich nicht mehr halbtags, der macht Viertelstag, der macht dafür ganz und der kriegt dafür das und der macht das und dann legen die zwei Praxen sich zusammen, dann gehen sie wieder auseinander, da kommt ein MVZ und dann kommt ein MVZ mit 28 Leuten, die wollen aber dann wieder auseinander, dann machen wir 28 auseinander, dann nach einem halben Jahr belegen die sich, wir gehen doch wieder zusammen, dann machen wir das wieder zusammen. Das ist real, das ist keine Realsatire, das ist das reale Leben. So läuft das da ab. Und da können Sie nur zugucken, wie die Abteilung Niederlassung, an dem Tag, an dem wir die Niederlassungsfreiheit wieder ausrufen, werden bei jeder KV 150 Mitarbeiter arbeitslos. Ja? Das ist rein, weil wir Bedarfsplanung haben. Also wenn wir keine Bedarfsplanung hätten, hätten wir den ganzen Quatsch nicht. Dass wir das alles haben, bedingt, dass wir heute, wenn Sie heute eine Praxis abgeben wollen, müssen Sie 3 Jahre vorher anfangen. Mit der Praxisnachfolgesuche, dann müssen Sie anfangen, die Anträge zu stellen. Also allein für der Zulassungsausschuss braucht mittlerweile schon 6 bis 12 Monate, um Ihr Ausscheiden aus dem Berufsleben zu organisieren. Als Kassenarzt. Das zeigt, was für eine irre gesetzliche Bürokratie da drin ist. Und auch also diese ganzen verschiedenen Status, die wir haben, ermächtigter Arzt, dann Arzt hier in Kooperation, die verschiedenen Berufsausübungsgemeinschaften. Das ist alles hochkomplex geworden, immer gemacht worden, weil man sagt, da müssen wir ein Problem lösen, da müssen wir ein Problem lösen. Damit haben wir das so kompliziert, dass das einfach alles irrsinnig lange dauert und irrsinnig kompliziert ist. Da muss man sich schon fragen, ob diese Bedarfsplanung überhaupt noch Sinn macht in einer Zeit, wo wir eigentlich überall schon zu wenig Ärzte haben. Was soll das? Mhm. Sie können ja niemanden zwingen, irgendwo hinzugehen. Die Bedarfsplanung kann niemanden zwingen, in irgendeinen Stadtteil zu gehen, wo er nicht möchte. Der stellt einfach keinen Antrag. Also das ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Zwangslandverschickungen hier machen könnten mit der Bedarfsplanung. Und in dem Moment, wo wir eigentlich schon nicht mehr genügend Leute haben, ich weiß gar nicht, warum man in Mecklenburg-Vorpommern noch eine Bedarfsplanung hat für Hausärzte, wenn ich eh keine habe. Was will ich denn da planen? Lass doch die Leute da hingehen, wo sie hingehen wollen und froh sein, dass irgendwo einer ist. Da brauche ich Niederlassungsfreiheit. Da stelle ich einen Antrag, meine Praxis auf Ende. Da kann ich mir 28.000 Formulare sparen.
Das wäre mal Bürokratieabbau.
Dass die Formulare, wenn ich einen Antrag bei meiner KV stelle, dass ich da noch eintragen muss, wie ich heiße und wie meine BSNR-Nummer ist, das halte ich für interne Bürokratie. Da erwarte ich eigentlich in einer modernen KV, dass ich ein vorausgefülltes Formular bekomme als Mitglied, der seit 26 Jahren dort Mitglied ist. Die müssten wissen, wie ich heiße. Die müssten meine Nummer kennen. Die müssten auch wissen, dass ich eine Facharztsurkunde habe. Die brauchen sie auch nicht abfragen bei mir. Sonst hätten sie mich ja nie zulassen dürfen. Also das sind so interne Sachen. Das kann KV durchaus verbessern. Da ist Service in der KV gefragt. Da ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, könnte man da viel mehr tun. Das würde auch den Kolleginnen und Kollegen helfen. Aber das andere, das ist gesetzlich verordnete Bürokratie, von der wir uns auch einen großen Teil abschneiden könnten.
Ja, das ist dann so ähnlich wie bei dem Formular E-Rezept, das ja dann ein digitales Formular ist, wo dann der Arzt, der digital und signiert und damit seine Berufsbezeichnung ja schon amtlich darstellt, der muss dann auch noch ein Feld ausfüllen, Berufsbezeichnung. Und wenn man das dann nicht richtig macht, dann wird das E-Rezept zurückgeschickt. Auch das ist ja etwas, was sich die Selbstverwaltung selber ausgedacht hat.
Also das E-Rezept geht auch nicht schneller als ein normales Rezept. Spart Drucker. Also wir sparen Druckerpatronen, das ist der Erfolg.
Immerhin. Gut, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, fürchte ich. Vielleicht als allerletztes Thema, weil es eben gerade so nach oben gehypt wurde in der Abstimmung, die wir da übers Web gemacht haben. Das Thema Approbationsordnung. Das ist ja etwas, haben wir ja eben gehört, das geht aus vom Minister, also es gibt eine Verordnung und er muss sich da mit den Ländern einigen, weil die das, ähnlich wie bei der GOL, die lassen wir jetzt aus. Das Thema, das kommt vielleicht beim Ärztetag dann auf uns zu. Wie sehen Sie das Zielbild einer Approbationsordnung, die den Erwartungen der Medizinstudentinnen und Studenten vielleicht tatsächlich auch gerecht wird? Kommen wir da noch zu Potte in dieser Legislaturperiode? Und wenn ja, wie sollte das sein?
Sie stellen eine ganze Menge Fragen, wo ich so Würfel werfen könnte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Minister zu Potte kommt da an der Stelle. Es liegt ja alles vor eigentlich. Ne? Also eigentlich ist man doch, hat das jetzt 10 Jahre lang diskutiert. Eigentlich ist es doch klar, was man machen sollte und was man machen müsste. Und dann sollte man es halt umsetzen. Aber er kommt ja mit mancher Rechtsverordnung nicht rüber. Wir warten ja auch seit 30 Jahren auf eine GOE. Genau. Ja, für mich auch eine Verordnung, die dringend einfach mal unterschrieben werden müsste.
Wenn sie denn soweit wäre, vielleicht.
Ist im Grunde, ist ja fertig. Genau. Also das ist alles so. Ja. Man will nicht.
Ja, da haben wir auch gestern ein bisschen was gehört.
Ja, dass sich also vielleicht bewegt sich da ja auch noch könnte. Was. Also wir geben ihm noch Zeit, aber nicht mehr so viel.
Gut, dann glaube ich, dass wir langsam zum Ende kommen. Wir könnten ja noch stundenlang so weiterreden. Die Blicke in die Glaskugel kann man ja immer werfen. Fragen der Besucher hatten wir jetzt nicht, weder von extern noch von hier. Vielleicht ist es uns gelungen, 2 Tage Fachärztetag ein bisschen noch zu verdichten auf 1 Stunde. Die Liste der Baustellen, das haben wir festgestellt, ist lang und sie bleibt auch lang. Und je länger die Legislaturperiode dauert, desto größer werden die Befürchtungen, dass da von der aktuellen Koalition nicht so viel erledigt wird, wie wir das vielleicht uns wünschen würden. Wir werden sehen. Herr Dr. Heinrich, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht haben Sie noch Gelegenheit für ein kleines Schlusswort.
Ja, also der Facharztetag dieses Jahr, glaube ich, war wirklich hochinteressant. Und ich glaube, der Wert des Facharztetages liegt ja eben gerade daran, dass wir mit diesen hochkarätig besetzten Panels eben wirklich verschiedenste Meinungen präsentiert bekommen und uns anhören können und dann auch diskutieren können. Und das ist ja eigentlich so der Prozess der Meinungsbildung, den man haben möchte. Man möchte aus verschiedenen Blickwinkeln Probleme beleuchten, dadurch auch alle nochmal zum Gehör bringen. Dann kann man auch Lösungen entwickeln und mit den Politikern auch wieder diskutieren, sodass auch das rübergebracht wird an Politiker, was wir denken, wo wir unsere Probleme haben, wo wir die Lösungen sehen. Und dafür sind solche Tagungen wie der Fachärztetag einfach wertvoll. In diesem Format dann auch noch mit der Möglichkeit, dass doch sehr, sehr viele zuschauen können. Wir haben also eine große Anzahl von Online-Zuschauerinnen und Zuhörern. Und das ist, glaube ich, schon ein Format, das wir auf jeden Fall fortsetzen werden, weil das braucht man einfach zur Meinungsbildung.
Herr Dr. Heinrich, vielen Dank und allen Zuhörerinnen und Zuhörern draußen in den unendlichen Weiten des virtuellen Raumes ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.